Die Psalmen haben eine neue Ziffer vorne dran, Psalm 40. Wir kommen in großen Schritten voran. In größeren, als ich manchmal gedacht habe, und in kleineren, als ich manchmal doch erhofft hatte. So, also, Psalm 40, ein Psalm Davids vorzusingen. Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Das erste Psalm Davids, also des Lieblings, vorzusingen. Warum vorsingen? Damit es besser drin bleibt. So, ich harrte des Herrn, also darauf gewartet, drauf geharrt, dran festgeklammert, woran festgeklammert, dass Gott sein Wort hält. Daran festgeklammert, Gott muss irgendwie durchkommen. Das hebräische Harren und Warten und so weiter und auch Hoffen, das gehört nämlich auch mit da rein. Das heißt wirklich, ich habe die feste Zuversicht drauf. Ich weiß, dass es kommt. Also so, wie eben Oma und Opa rufen an und sagen, wir fahren jetzt los und Mama sagt es dem Kind, Kind setzt sich ans Fenster und guckt raus, weil es weiß, Oma und Opa kommen. Dauert noch eine Stunde, bis sie kommen, aber die feste Zusage ist da. Das ist das Warten darauf. Nicht irgendwie, ob er mal kommt. Des Herrn zu harren ist kein Warten auf Godot. Zumindest nicht, wenn man es auf die richtige Weise macht, nämlich auf seine Verheißungen vertrauen. Und seine Verheißungen sind alles andere als eitel und haschen nach Wind. Also, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Also, nicht nur, dass Gott es so gehört hat, sondern er neigte sich zu mir. Das ist ja, wenn man sich zu jemandem noch hinneigt, dann ist das noch mal mehr die Geste, ich will wirklich hören, was du sagst. Natürlich, Gott hört es auch so. Aber wenn er sich noch dahin neigt, dann zeigt er mir noch mehr, ich will hören, was du mir sagst. Und ich will dein Schreien hören. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Den zweiten Teil mit Füße auf den Fels, das haben wir schon zum Beispiel in Psalm 18 gehabt, zumindest im Ansatz. Der erste Teil ist jetzt auch nochmal interessant. Das könnte man tatsächlich nehmen mit Jeremia, der ja in diesem Brunnen drin saß. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, lest es euch einfach mal durch. Aber da ist es eben auch, also grausige Grube, lauter Schmutz und Schlamm. Also alles hängt an Dreck dran. Und so eine Grube ist nicht unbedingt das Beste. Also zum einen, dass man da ja da drin auch krank werden kann, aber eben auch, man kommt da selber nicht raus. Deswegen, Gott muss rausziehen. Das Interessante ist eigentlich sogar, dass wenn wir uns das nochmal auf eine besondere Art und Weise angucken, dass Jesus selber hineingesprungen ist beim Rausziehen. Nämlich, dass dann er hineingesprungen ist, unter mich drunter und mich so rausgehoben hat. Also da steht zwar ziehen, aber das andere Bild ist trotzdem mit dabei. Nämlich nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft heraus. Hat mich rausgehoben und was heißt es dann? Er stellte meine Füße auf einen Fels, ich stehe auf Jesus. Und das andere ist, kennt ihr bestimmt aus dem Kinderlied, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels. Auf Gottes Wort. Gottes Wort hat er mir gegeben, darauf stehe ich fest. Genau, dass ich sicher treten kann. Also ne, bei Schlamm ist nicht unbedingt immer sicher, dass man da was hat. Aber bei Felsen, da weiß ich, ich trete sicher auf und ich bleibe da auch. Da rutsche ich nicht wieder ab, da sinke ich nicht noch tiefer ein, sondern in dem Felsen, in Jesus selber, in seinem Wort, da bleibe ich drin. Denn auf sein Wort, kann ich sicher bauen, kann ich sicher bauen. Ohne sein Wort, ohne sein Wort, werde ich umgehauen und so weiter. Also, er zog mich aus der grausigen Grube. Was ist die grausige Grube? Alles. Kann alles sein. Jede blöde Situation, in der man sich befindet. Psalm 20, also ne, 40 haben wir hier, Psalm 20, einfach zur Zeit der Not. Was kann die Not sein? Alles. Hört euch ruhig nochmal an, was ich dazu gesagt habe. Die Not kann wirklich alles sein, sogar die Zweitfrau des Ehemanns. Das haben wir heute natürlich nicht, aber der Mann kann sich darunter irgendwie die Liebe zugelegt haben. Aber trotzdem, die Not kann alles Mögliche sein. Warum? Weil die Not eben so vielfältig ist, wie Menschen sind. Und eigentlich noch vielfältiger. Ihr kennt den Spruch von mir, den sage ich immer wieder gern. Jedes meiner Probleme hat seine Ursache am Baum der Erkenntnis im Paradies. Und die Lösung für jedes dieser Probleme hängt zusammen mit dem Baum des Kreuzes. Also mit Jesus und mit der Jesu Kreuzigung und Jesu Auferstehung. Ganz gleich, was mein Problem ist, Jesu Kreuz und Auferstehung, also dass er eben jetzt zum Beispiel unter mich drunter ist und mich rausgehoben hat, auch wenn hier gezogen steht, aber es gehört trotzdem beides dazu, weil es aus seiner Kraft heraus ist. Dass ich auf einem sicheren Felsen stehen kann. Das hat er gemacht. Ganz gleich, was mein Problem ist. Nur muss ich halt auch wirklich sagen, das Wort vom Kreuz gilt mir auch an der Stelle. Auch wenn Jesus unter mich durchkriecht, habe ich irgendwie, also es gibt so die große Debatte, hat der Mensch einen freien Willen? Gerade auch bei der Errettung. Und irgendwie, es gibt Bibelstellen, die sagen eindeutig, nein. Denn es ist Gott, der es macht. Und auf der anderen Seite gibt es wieder Bibelstellen, die eindeutig davon reden, dass der Mensch eine Verantwortung hat vor Gott. Und dass er sich sogar dagegen wehren kann. Martin Luther hat es gesagt, das, was ich zu meiner Erlösung beigetragen habe, ist Sünde und Widerstand. Und dann bilden sich Leute was drauf ein, tja, aber ich konnte ja noch mich dagegen wehren. Habe ich aber nicht gemacht. Super, bravo, willst du einen Orden dafür, dass du dich nicht dagegen gewehrt hast? Toll. Den einzigen Orden, den ich bekomme, ist das, was Jesus mir noch dazu schenkt. Also aber eben, er kommt unter mich runter, will mich rausheben und ich wehre mich dagegen oder ich gehe einfach zur Seite und sage, nee, ich will aus diesem Loch aus eigener Kraft rauskommen. Dieses Loch, in dem ich bin. Armut, also dass eben am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist oder gesundheitstechnisch, mitunter auch beides. Beziehungsstress, alles Mögliche, wo ich sage, ich will das aus eigener Kraft machen und Gott muss es auch so machen, wie ich es will. Wenn er mir überhaupt helfen darf dann. An all den Punkten gehe ich wieder runter von Jesus, dass er mich nicht rausheben kann und gebe ich ihm auch nicht die Hand, dass er mich nicht rausziehen kann. Beziehungsweise, wenn ich schon merke, er zieht mich raus, wehre ich mich so dagegen, dass ich wieder runterfalle. Das ist all das dabei. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das neue Lied heißt nicht tatsächlich einfach nur, dass ich jetzt ein neues Lied schreibe. Es gibt hunderte von neuen Liedern, tausende, Millionen von neuen Liedern, die trotzdem noch das alte Lied sind. Das alte Lied ist nämlich die alte Leier. Haben wir wunderbar im Deutschen. Also ich kann immer nur wieder das erzählen, was bei mir schlecht ist und alles Mögliche. Und das neue Lied, das hat mir Gott in den Mund gegeben, dass ich davon singen kann, was er mir getan hat. Singen muss nicht unbedingt nur tatsächlich sein. Singen kann tatsächlich auch bedeuten, wie bei den Psalmen mitunter, man hat das vorgeredet. Da noch unter Musikbegleitung und alles, aber trotzdem auch dieses neue Lied. Muss ich gar nicht reimen im Hebräischen, aber eben wofür? Zu loben unseren Gott. Loben für das, was Gott ist. Danken für das, was Gott tut. Jetzt ist das Interessante. Also der Vers geht noch gleich weiter, aber ich gehe noch erstmal auf das neue Lied ein. Ich kann das neue Lied schon singen, wenn ich von der alten Situation immer noch eigentlich überzeugt sein sollte. Mein liebstes Beispiel, immer und immer wieder Abraham, der in Anführungszeichen singen konnte davon, dass er eben nicht mehr Abraham war, sondern Abraham. Nicht mehr der Vater, nicht der erhabene Vater, sondern der Vater vieler Völker. Das hat er erleben dürfen. Und davon hat er in Anführungszeichen gesungen, dadurch, dass er das immer wieder gesagt hat. Und dadurch war er dann so überzeugt davon, dass es tatsächlich funktioniert hat. Er hat sich in den Glauben hineingeredet, hineingesungen sogar eben. Und deswegen hat sich die Reformation auch durch Lieder verbreitet vor allem. Weil diese neue Botschaft, also in Anführungszeichen neu, aber das, was für die Leute damals neu war, das ist durch Lieder zu den Leuten gekommen. Du kannst noch so schön predigen, ich kann das hier alles erzählen. Das ist auch gut, wenn ihr euch das häufiger anhört und alles Mögliche. Dann setzt es sich auch. Aber wenn ich das Ganze jetzt eher in Liedform gebracht hätte, dann würdet ihr das besser rausbekommen. Tut mir leid, dass ich es jetzt nicht gemacht habe. Aber das Schöne ist, ihr könnt euch das, was hier steht, auch eben mit den Psalmtönen einfach vorsingen. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm. Ja, da bin ich jetzt nicht bei den Versen so richtig dran geblieben, aber so könntet ihr das auch machen, dann würde sich das tatsächlich setzen. Aber ein neues Lied, das neue Lied, das ich nicht mehr von dem singe, was meine Probleme sind, die ich ja noch offen sehen kann mitunter, sondern davon, dass Gott mir geholfen hat. Auch wenn das Problem nach außen sichtbar noch da ist. Und dann kann ich sogar Dinge tun, die nach außen völlig bescheuert sind. Ich weiß, Gott hat mich gesegnet und darum kann ich schon von dem bisschen, was ich habe, weitergeben. Mitunter sogar alles, weil ich ja weiß, Gott hat mir das Neue eigentlich schon gegeben, es ist bloß noch nicht sichtbar da. Da kommt zwischendurch noch die Anfechtung. Der Teufel wirklich sagt, was hast du jetzt gemacht? Was machst du jetzt in der Zeit dazwischen? Gott vertrauen, Gott loben, ihm zu singen mit dem neuen Lied. Unser Wissen, er gibt mir auch das, was ich brauche. Er gibt mir das, was er mir zugesagt hat. Das Problem hat sich eigentlich schon gelöst. Selbst wenn ich davon noch nichts sehe. Selbst wenn das Konto noch leer ist und was auch immer. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Darum macht Gott das nämlich. Also, es werden viele sehen und sich fürchten. Furcht nicht unbedingt nur in dem, dass sie panische Angst kriegen. Die Feinde ja. Die anderen eher mit der Furcht, Ehrfurcht vor Gott. Und zu sagen, Wahnsinn, was für ein genialer Gott. Und das andere dann eben, und dass sie auf den Herrn hoffen. Dass dann auch die anderen sagen, ich mache mir jetzt Hoffnung. Wenn dein Gott das für dich getan hat, dann ist es umso möglicher, dass er das auch mir tut. Da ermutige ich euch nochmal, hört euch nochmal meine Predigt an, letztes Jahr im Sommer, Zeugnis, Wiederholung, Reaktion, yeah! Also zu Offenbarung 19,10, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also dass eben, wenn ich davon erzähle, was Jesus mir getan hat, dann ermutigt das andere auch auf Gott zu hoffen und dann auch ihm zu glauben, dass er es auch tut. Da ist Gott nicht so, dass er sagt, oh, erzähl das bloß kein weiter, sonst muss ich es noch mehr mal Leuten machen. Sondern Gott sagt, ja, erzähl es weiter, damit noch mehr Leute bei mir ankommen und ich ihnen wirklich helfen kann. Das ist der einzige Grund, warum wir auch wirklich bei Problemen, in Problemen dankbar sein können und für Probleme dankbar sein können. Dass wir sagen, Jesus, ich danke dir für dieses Problem, weil du dich darin als der Retter erweist und andere Menschen es davon dann hören dürfen. Wohl dem, zu Deutsch glücklich ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Also auf den Herrn hoffen bedeutet, ich erwarte von Gott allein, dass er hilft. Ich erwarte, vielleicht, ich kann erwarten, dass Gott mir helfen kann, dadurch, dass jemand anders zu mir kommt. Also gerade der berühmte Vers aus Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles und gerütteltes und gedrücktes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Also, da steht definitiv nicht, dass Gott es tut. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen, dass Menschen tun werden. Also wirklich, also Gott nutzt dann Menschen, die das machen werden. Das heißt, ich darf schon erwarten, dass Hilfe von Menschen kommt, aber nur mit von Menschen als Mittel. Aber auf alle Fälle von Gott. Ganz oft bin ich aber dann eben doch bei den Hofffertigen, die dann auf den Rat der Gottlosen hören und sagen, du musst dich da selber dran machen. Und nur wenn du das machst, dann bist du auch richtig dran. Denen, die mit Lügen umgehen, Lüge bedeutet alles das, was nicht Gottes Wort entspricht. Bedeutet dann in dem Endeffekt am Ende auch, dass ich sage oder mir sagen lasse und es glaube, Gott will dir nicht helfen, du musst dir selber helfen. Oder Gott will dir nicht helfen, jetzt seh zu, wie du mit deiner Situation umgehst. Aber meistens will ich dann mir doch selber raushelfen, weil ich eben aus der Situation raus will. Aber halt nicht glaube, dass Gott mir helfen will. Wir sind in Vers 6. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Also, Wunder und Gedanken sind nicht zu zählen. Wenn wir anfangen aufzuzählen, was Gott persönlich uns getan hat und was er sonst alles getan hat, kommen wir nicht zum Ende. Psalm 103 gibt eine ganz grobe Übersicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist dein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler. Andere Übersetzungen haben, der deinen Mund mit guten Dingen füllt und dadurch deine Jugend wieder der Adler wird. Also, das ist das Grobe. Oder Römer 8, 32, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wir sollten uns in ihm nicht alles schenken. Darauf darf ich vertrauen und darauf darf ich hoffen und dann wissen, ja, er tut's. Und das ist die grobe Übersicht in Psalm 103 oder in Römer 8, 32 und dann darf man anfangen zu erzählen. Und warum er das erzählen? Wieder das aus dem Vers davor. Ja, aus dem Vorvers davor, dass es viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Dass die Menschen mitkriegen, was mein Gott kann, dass die dann wissen, das will ich auch. Und das Interessante ist dabei, Gott freut sich darüber, selbst wenn die Leute erstmal aus dem falschen Motiv in Anführungszeichen kommen. Wenn sie sehen, der Gott hat dich gesund gemacht, der Gott hat dich aus dieser finanziellen Situation rausgebracht, das will ich auch. Wo wir gerade einem frommen Bereich sagen würden, nee, das geht ja nicht. Du musst ankommen bei Jesus, um deine Sünden vergeben zu lassen. Dann kommt vielleicht der Rest. Aber eigentlich wollen wir das auch nicht. Weil sonst geht es dir besser als mir. Und Gott sagt, nee, ich will dir genau mit dem helfen. Komm zu mir und dann wirst du sehen, dass ich der wahrhaftige Gott bin. Genauso hat er es bei Naaman gemacht. Er hat ihn erst gesund gemacht und dann hat Naaman erkannt, das ist der wahre Gott. Und wenn wir das häufiger anerkennten, dann würden wir auch viel mehr sehen, dass er der wahre Gott ist, auch über alle anderen Situationen. Dass ich über jede Situation sagen kann, auch Jesus ist auch da Herr, Römer 10. Und wenn du in deinem Herz, wenn du in deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und gerettet bedeutet aus jeder Situation. Vers 7. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Also, was heißt das? Es gefällt ihm nicht. Es ist in dem Fall hebräisches Vergleichen. Es gefällt dir etwas anderes viel, viel mehr als Brandopfer und Schlachtopfer und Speisopfer und auch nicht Brandopfer und Sündopfer. Was gefällt ihm mehr? Die Ohren hast du mir aufgetan. Heißt zum einen, dass ich jetzt auf einmal wieder hören kann, was Gott sagt. Und das andere, 2. Mose 21 ist das. Da geht es darum, wenn jemand sich verschuldet hat, dann soll er sich verkaufen an jemand anderen für 6 Jahre und dann wird er wieder frei. Wenn er aber währenddessen eine Braut bekommen hat, oder zum Beispiel, oder sagt dann, also zum Beispiel, aber das ist halt das Hauptbeispiel darin, auf alle Fälle am Ende sagt, ich habe meine Frau lieb, ich habe meinen Herrn lieb, ich will dort bleiben, soll ihn der Herr ans Holz, Hinweis aufs Kreuz, der Tür stellen und ihm das Ohr öffnen, also einen Pflock durchs Ohrläppchen hauen, damit dann jeder sieht, dieser Mensch hat sich freiwillig entschieden, ein Diener dieses anderen zu sein, weil der so ein guter Herr ist. Und dann wird er auf immer der Knecht sein. Jesus hat gesehen, wir schaffen es nicht, wir sind eigentlich an die Sünde verkauft. Er ist einer von uns geworden, hat sich dann am Kreuz an die Sünde verkauft. Und die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen. Also Jesus ist komplett Mensch geworden, ganz Mensch geworden. Und hat dann gesagt, ich habe hier jetzt aber meine Braut gewonnen, die Gemeinde. Und deswegen hat Jesus das Menschsein für immer behalten, dass er für immer Knecht ist. Das ist so das große Thema des Markus-Evangeliums. Er sitzt zwar zur Rechten Gottes, ist aber doch Mensch weiterhin und damithin weiter der Knecht Gottes. Und hat sich durchbohren lassen, da nicht am Ohrläppchen, sondern an den Händen, aber trotzdem gilt das Ohr aufgetan, weil Jesus sagt, ich bin für immer der Knecht Gottes. Und ich diene Gott und meiner Gemeinde. Da sprach ich, siehe, ich komme, in dem Buch steht von mir geschrieben. Also was David jetzt dazu geritten hat, also innerweltlich, keine Ahnung. Weil er hat es nicht unbedingt, also das Einzige, was er sagen könnte, wäre 5. Mose 17, ja, ich bin der König aus den Stämmen. Aber ansonsten, wir merken schon, hier geht es um Jesus. Also das ist jetzt, man nennt das Eisegese, dass man hineinliest in den Text. Aber also man kann nicht Jesus hineinlesen in einen Text, man kann ihn nur herauslesen. Also, weil Jesus steckt da drin. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr merkt man es. Und gerade an dem Punkt, ich komme im Buch, steht von mir geschrieben, das kann nur Jesus sagen. Josia konnte es auch sagen, der König Josia, aber der war halt, ja, der ist ein Namensvetter Jesu, von dem her ist auch wieder. Und auch noch, er steht nicht in den 5 Büchern Mose und es gibt manche jüdische Gruppen, die nur die 5 Bücher Mose als das Buch von bezeichnen. Von dem her, Jesus. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Auch das ist eigentlich nur für Jesus da. Also nur für Jesus ultimativ. David konnte das eigentlich auch sagen, weil er ein Mann nach Gottes Herzen war, aber er hat sich halt doch immer wieder versündigt. Aber es gilt vor allem für Jesus. Warum? Weil der Gottes Willen komplett ausgelegt hat. Jesus ist gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Johannes 6, 38 müsste sein. Hatte ich auch bei meinen Andachten im Andachts-Adventskalender letztes Jahr. Ja, auf alle Fälle das, genau. Und deswegen auch dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das Gesetz, nicht von dem, wie wir es deutsch denken, Tora ist die Wegweisung, also dass Jesus weiß, wie das Leben zu führen ist. Vers 10, ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. David konnte das sagen, Jesus auch, und die Jünger, dann die Apostel gerade vor dem Hohen Rat konnten auch sagen, wir können es ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir erlebt und gehört haben, was wir gesehen und gehört haben. Das, was Jesus in mich hineingetan hat, seine Wunder, davon muss ich reden. Es sei denn, ich dämpfe den Heiligen Geist, und ich sage, oh nein, dann das wirkt so blöd. Nee, tatsächlich auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und deinem Heil rede ich. Also auch da wieder. Heil ist übrigens das Wort für Jesus. Im Hebräischen. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Güte ist übrigens für dich das Wort Chesed. Das ist einer der Gründe, eben weil Paul das hier letztes Jahr auch kurz vor Weihnachten mal bei uns erzählt hat. Treue, auch Wahrhaftigkeit. Oder Glaubwürdigkeit, genau. Also, dass Gott es würdig ist, dass wir ihm glauben. Das verhehle ich nicht, sondern ich rede davon. Vor der großen Gemeinde. Also, im Einzelgespräch auch, aber vor ganz vielen Leuten. Dass es möglichst viele Leute hören. Das konnte David tun und das hat, also, sehen wir auch zum Beispiel in 2. Chronik, oder 1. Chronik, wo David dann halt Salomo dann vorstellt, als Thronfolger, und David erzählt ja ganz groß von den Leuten. Und David hat sonst ja auch hinterm Busch gehalten. War irgendwie ein anderes Wort, aber die Rede da. Wenn es euch einfällt, sagt ihr es. Er hat nicht hinter sich gehalten, sondern hat es den Leuten erzählt. Und zwar vor der großen Gemeinde, damit sie möglichst viele mitkriegen. Vers 12, du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue, das haben wir das gleiche wieder, alle Wege mich behüten. Also Gottes Chesed, also was alles Mögliche bedeuten kann, eben Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, auch Güte, Treue und was sonst alles. Und auch seine Treue, also seine Glaubwürdigkeit, das soll mich behüten, bewahren. Das soll mich dabei bewahren, dass ich weiter davon erzähle und auch, dass ich da bleibe. Dass die Leute dann sehen können an mir, Gott hält sein Wort. Warum? Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Also David sagt nicht, ich habe keine Probleme, sondern die Probleme sind nach wie vor da, aber ich weiß, Gott hat mich gerettet. Also in dem Sinne, das, was ich zu Anfang gesagt habe, ich kann das neue Lied schon singen, davon, dass Gott mich rausgezogen hat, obwohl ich eigentlich noch im Schlamm drin sitze. Das ist so, als würde ich tatsächlich das Fell des Bären verkaufen, bevor ich ihn erlegt habe. was man nach innerweltlicher Weisheit nicht machen soll, was auch völlig logisch ist. Aber im Glauben darf ich das Fell des Bären verkaufen, bevor ich ihn erlegt habe. Weil Gottes Zusage so fest gilt, als wäre es schon so. Dass Abraham eben sagen konnte, ich bin der Vater vieler Völker, auch wenn ich jetzt noch keinen Sohn habe, noch keinen mit Sarah. Und auch als Isaak nur als Einzelner da war, waren immer noch keine Völker da. Erst dann Jakob und Esau wurden zumindest zwei Völker und von daher noch mehr. Und natürlich dann Ismael und alles andere wurden auch noch Völker, aber Volkmassen mit Israel allein schon. Also, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl, meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Das ist das, was wir zum Teil auch hatten beim letzten Mal, im Psalm 38 gerade, dass die Krankheiten unter anderem von den Sünden herkommen können, nicht müssen, aber können. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir heute sehr gerne unter den Teppich kehren, weil wir nicht mehr so geistlich denken. Auf einmal holt es ihn wieder ein. Das kann auch passieren, dass der Ankläger wieder ankommt und sagt, guck mal, die Probleme sind wegen deiner Sünden. Oder dass der Heilige Geist sagt, guck mal hier, du hast diese Sünde noch nicht bekannt. Oder du hängst noch an ihr. Häng die Sünde ans Kreuz, tu Buße, das ist jetzt wunderbar für die Fastenzeit, die ja morgen beginnt. Tu Buße, denk um und sag, diese Sünde gehört nicht mehr mir. Sie sind nicht mehr meine Sünden, jetzt sind sie Jesu Sünden. Trotzdem eben, ich kann sie nicht überblicken, macht nichts. Einfach das, was mir der Heilige Geist gerade aufs Herz legt, nochmal ans Kreuz packen und sonst grob erstmal sagen, alles hängt am Kreuz. Und dann eben, wenn der Heilige Geist sagt, da müssen wir jetzt nochmal etwas Spezifisches aufräumen, dann machen wir es. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Das hängt jetzt davon ab, wie viele Haare man halt auf dem Haupt hat. Ne? Aber David hatte anscheinend keine Glatze und mein Herz ist verzagt. Vielleicht könnte man an dem Punkt dann sagen, Glatzköpfe sind halt doch ein bisschen gerechter als die anderen, weil halt sie weniger Sünden haben, die zu zählen sind. Ne? Mehr als Haare auf dem Kopf kann halt sein, 1 Million mehr. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Das ist ein geiler Vers. Lass es dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Und dieses Wort erretten bedeutet eben alle mögliche Art von Rettung. Hilfe aus jeglicher Art von Not. Heilung. Heil zu machen. Alles das. Und dann lass es dir gefallen. Viel Spaß dabei. Aber nicht in dem Punkt, dass man sagt, ja, viel Spaß. Sondern, hey, ich weiß, es gefällt dir. Hab Spaß dabei. Also wirklich, wie wenn die Mutter dem Kind sagt, viel Spaß beim Tennis spielen, wenn das Kind Tennis spielt. Oder viel Spaß beim Fußball. Viel Spaß beim Sport. Weil die Mama weiß, das Kind hat richtig Freude darauf, das geht dabei auf. Und das darf ich Gott sagen. Viel Spaß dabei, mich rauszuholen aus der Situation, in der ich bin. Das ist geil. So sehr freut sich Gott daran. Also noch mehr eigentlich. Aber der freut sich wirklich wie ein kleines Kind, wenn es das machen darf, was es machen darf. Oder es freut sich halt wie der Mann, wenn die Frau sagt, du, wollen wir mal heute schöne Zeit haben? Ja, wunderbar, lass uns Video spielen. Nein, was anderes. Genau. Also, lass dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Das lässt sich Gott nicht zweimal sagen. Das einzige Problem ist, dass ich es mir mehrfach sagen muss. Nicht nur zweimal, denn was habe ich zu meiner Rettung beigetragen? Sünde und Widerstand. Schämen sollen sich und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken und über mich schreien, da, da. Also, zu Schanden werden, schämen diejenigen, die gegen mich waren. Die müssen am Ende sagen, oh, was habe ich mir da eingebrockt? Wenn sie sehen, dass Gott geholfen hat und sie komplett dagegen geredet haben. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Zeit sagen, der Herr sei hochgelobt. Also wer Gottes Heil, also Jesus selber, Gottes Rettung liebt, eigentlich sollte das jeder tun. Jeder sollte die Art und Weise, wie Gott mich rettet, lieben. Tun wir aber nicht, weil wir uns selber retten wollen. Aber ansonsten sagen zu können, ja, ich finde das so genial, wie Gott mich rausgeholt hat und wie Gott mir weiter raushelfen will. Und dann eben, die sollen sich freuen und fröhlich sein und die sollen sagen, der Herr sei hochgelobt. Und wie oft? Alle Wege. Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und einmal sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Anliegen mit Bitten und Flehen und Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Philipper 4, ab Vers 4. Und die nächsten Verse kann ich nämlich nicht mehr ordentlich, deswegen da heißt es dann auch, dass wir nur an das Gute denken sollen. Und zwar wohlgefällig, guter Bericht und alles mögliche. Das lest ihr euch nochmal durch. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Ganz wichtiger Unterschied. Die Armen, auch Seligpreisung, ne? Selig sind die geistlich arm sind, bei Lukas tatsächlich einfach nur die Armen. Selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich gehört ihnen. Das Himmelreich gehört, also Himmelreich, Himmel ist im jüdischen Kontext einfach ein anderer Begriff für Gott. Und Reich ist tatsächlich das Königreich Gottes gehört denen, die arm sind. Und zwar die geistlich arm sind, die wissen, ich stehe vor Gott komplett mit leeren Händen da. Zumindest wenn ich selber komme. Sobald ich in Jesus komme, stehe ich mit allem, was Jesus da gebracht hat. Und deswegen, der Herr sorgt für mich. Da, wo ich sagen kann, ich bin ohne Gott arm, aber in Jesus bin ich reich, da sorgt Gott für mich. Tatsächlich, da, wo ich nur sage, ich bin arm, da kann ich immer noch ein bisschen bitten darum, aber eigentlich muss ich schon kapieren, in Jesus bin ich ja reich, in Jesus habe ich alles, in Jesus habe ich allen himmlischen Segen. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Säumen, versäumen kennen wir, also ich versäume dir zu helfen, wäre dann in dem Fall, oh, ich habe zu viel anderes zu tun gehabt. Also säumen tatsächlich, mach einfach, komm, mach. Säume nicht, tu es einfach. Du willst es doch. Also tatsächlich muss man ja bei manchen Leuten auch sagen, komm, du willst das doch, mach. Also tatsächlich jetzt wieder so, die Frau, die zu ihrem Mann sagt, Schatz, ich weiß, was du willst. Und ich warte oben im Schlafzimmer auf dich. Dann wird der Mann nicht in die Küche rennen und den Abwasch machen. Wir gehen noch in Psalm 41. Das passt dann auch noch. Also Psalm Davids vorzusingen, passt wieder, hatten wir schon. Wohl dem, also glücklich ist, der sich des Schwachen annimmt. Denn den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Also den Schwachen hatten wir jetzt am Ende von Psalm 40. Also arm und elend ist aber auch der Schwache. Wer weiß, also wer sagt, ich nehme mich dessen an, der sagt nämlich tatsächlich, ich möchte gebraucht werden von Gott als Instrument, diesen Menschen zu helfen. Also dieser Mensch ist arm und elend oder schwach. Schwach bedeutet tatsächlich auch, ich habe die Hilfe nicht, also ich habe meine eigene Kraft nicht. Ich kann es nicht aus eigenem Vermögen, und Vermögen haben wir im Deutschen ja doppeldeutig. Und dem dann zu sagen, ich helfe dem jetzt mit meinem Vermögen, was auch immer das ist. Und für den gilt dann, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Was ist böse Zeit? Alles. Das hatten wir in Psalm 37, dürft ihr euch da nochmal beim dritten Teil anhören. Böse Zeit ist all das, wo ich sage, eigentlich ist es jetzt nicht so die richtige Zeit zum Aussehen zum Beispiel. Aber im Reich Gottes ist jederzeit die Zeit zum Aussehen. Das hat mal einer gesagt, in der Welt wartet der Boden auf die Jahreszeit, um gesät zu werden. Im Reich Gottes wartet der Boden nur auf, oder wartet die Jahreszeit, wartet die Saison nur auf den Samen. Und sobald der Same gesät ist, kann er den loslegen. Das ist so wie im Friedensreich, dann in Offenbarung 21, 22, also mit den Bäumen, die 12 Monate im Jahr Frucht tragen. So ist das dort gemeint. Also, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Böse Zeit, jede Art von Not. Was auch immer die Not ist. Und wie ich auch mit der Not klarkomme, ist ganz noch wichtig nochmal Psalm 20, Vers 4. Er gedenke deiner Speisopfer oder deiner Opfergaben und deine Brandopfer seien ihm angenehm. Und was ich dazu gesagt habe, hört euch gern nochmal an, auch wenn es viel war. Aber das soll sitzen. Vers 3, der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden und ihn nicht preisgeben der Willen seiner Feinde. haben wir jetzt da gehabt und auch bei Jesus in gewisser Weise. Also, wir könnten bei Jesus erstmal sagen, ja, bei dir ist doch ans Kreuz gegangen. Und wir können auch jetzt gerade bei Paulus oder Petrus und so sagen, ja, die sind ja auch für ihren Glauben gestorben. Und bis heute viele sterben für ihren Glauben. Und trotzdem werden sie beim Leben erhalten. Also das ewige Leben haben. Das ewige Leben fängt auch hier und jetzt schon an. Aber es geht dann weiter. Aber eben auch da, wo der Feind mich noch nicht umbringen kann, also wo ich dann doch noch nicht den Märtyrertod sterbe, auch da heißt es dann, ich werde bewahrt und am Leben gelassen und Gott lässt es mir wohlgehen. Was auch immer das Wohlgehen heißt, gehört alles Mögliche rein. Alles, was zum Thema Frieden im Hebräischen dazugehört, und da dürft ihr euch selbst noch mal ein bisschen schlau machen. Und würde nicht preisgeben den Willen der Feinde, in dem Sinne auf alle Fälle nicht, dass der Feind mich komplett ausschalten könnte. Selbst wenn der Feind mich umbringt, um meines Glaubens willen, oder für, na, kann auch andere Gründe haben, aber auf alle Fälle, dann wird mein Blut zum Samen der Kirche. Dann bin ich nicht dem Feind preisgegeben, sondern auf einmal wird aus dem, weswegen ich umgekommen bin, wird was Neues. Dass der Feind auf einmal bemerkt, oh, blöd. Jetzt sind noch mehr von dem da. Vers 4 sind wir jetzt. Der Herr wird ihn erquicken aus seinem Lager. Du hilfst ihm auf von all seiner Krankheit. Erquicken heißt tatsächlich vom Hebräischen her lebendig machen. Oder auch wiederherstellen. Also der Herr wird ihn wiederherstellen, er wird ihn wieder lebendig machen auf seinem Lager. Also Krankenlager. Totenlager. Du hilfst ihm auf von all seiner Krankheit. Auch, und Krankheit kann alles Mögliche bedeuten, eben tatsächlich wirklich Krankheit oder auch Krankheit in der Brieftasche, Krankheit in der Beziehung, Krankheit in allen Punkten. Und Gott hilft davon auf. Das ist die Zusage. Die Zusage gilt, bevor jetzt gleich die Bitte kommt. Weil manchmal überlesen wir die Zusage und gehen gleich zur Bitte. Aber wenn ich die Zusage Gottes nicht vorher schon habe, dann funktioniert der Rest ja auch nicht. So, es kommt nämlich, ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Ganz wichtig. Ganz wichtiger Vers. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Also, jetzt kommt die Bitte, aber die Zusage war vorher schon. Warum? Weil Gott gesagt hat in Jesaja, ehe sie rufen, will ich antworten. Gott hat sein Ja schon gegeben. Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 20, in Christus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Papa, darf ich? Ja. Wie? Ja, ich weiß ja, was du sagen willst. Also himmlischer Vater, ne? Der weiß, was ich sagen will. Und er weiß sofort, das ist in Jesus, also ja. Und dann darf ich mich benehmen, als hätte ich das Ding schon, auch wenn ich die jetzt noch gar nicht in der Hand habe. Schwierig bei der Krankheit, wenn man die Krankheitssymptome spürt oder sieht oder was auch immer. Aber dann sagen zu können, ich weiß, dass mir das Wort gilt, dass ich das Ja schon habe. Also darf ich mich jetzt so benehmen. Und erst soweit ich kann, und dann zu sagen, jetzt einen Schritt weiter. Dann stelle ich auf einmal fest, oh, das funktioniert. Ein Amerikaner, den ich mir häufiger mal angehört habe, Curry Blake heißt er, hat auch viel mit Heilungsgebeten zu tun, der sagt an einer Stelle mal, viele Leute können sich aus dem Glauben herausbeten, weil man dann oft nur dieses heile mich, heile mich, heile mich, heile mich, und Gott sagt, hab ich doch schon. Aber man kann sich in den Glauben hinein agieren. Also you can act yourself into faith. Also du kannst dich hinein arbeiten in den Glauben. Also du kannst in den Glauben hinein agieren, sag ich doch wieder. Weil so wie der Mann mit der gelähmten Hand seine Hand ausstrecken sollte zu Jesus, was er nicht konnte eigentlich, während er die Hand ausgestreckt hat, hat er bemerkt, die Hand ist ja gesund. Und so sollen wir das auch machen. Aber dann eben auch nochmal, heile mich, denn ich habe in dir gesündigt. Nochmal, Psalm 38, Vers 6. Meine Feinde reden Arges wider mich. Wann wird er sterben und sein Name wird vergehen? Das will der Feind, dass ich vergehe, dass mein Name nicht übrig bleibt. Gott will das Gegenteil. Er will, dass mein Name bleibt. Und das Interessante ist, im Studium habe ich es gelernt, in irgend, ich weiß, ich glaube, Karl Hein war das. Das war ein Tübinger Professor in den 20er, 30ern. Und ich meine, er war es, aber wenn es ein anderer war, dann ist es halt ein anderer gewesen. Sagt er dann, heutzutage nimmt der Teufel, dass die viele Christen anonym sterben, weil er mitgekriegt hat, dass eben ihr Blut die Kirche weiter verbreitet, vor allem wenn man sie kennt. Und selbst dann, wenn er die Christen anonym umbringt und sie verstreut sind, alles Mögliche, so wie das Israel halt jetzt hatte, dass sie alle Geiseln zurückhaben wollten. Und es war schwierig bei manchen, bei denen die schon umgebracht worden sind. Aber trotzdem haben sie wieder haben wollen. Damit ihr Andenken dran bist. Und das ist diese Stätte Yad Vashem. Das ist nochmal ein größeres Thema, lasse ich heute. Aber auf alle Fälle, Gott will, dass der Name erhalten bleibt. Der Feind will, dass mein Name vergeht. Damit man den Namen nicht mehr hat. Aber mein Name ist bei Gott im Himmel aufgeschrieben. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Warum? Weil dort der Name nicht vergeht. Und dort ruft Gott meinen Namen, der Buch des Lebens geschrieben ist, und holt mich wieder raus aus dem Tod. Raus aus der Vergessenheit, hinein in das, was er für mich hat. Spätestens, also einmal ganz am Ende der Zeit, aber auch aus den kleinen Gräbern des Lebens. Dass er mir zuruft, Lazarus, komm heraus. Eleazar, also der, der sagen kann, der Gott ist meine Hilfe. Das ist Lazarus. Vers 7, sie kommen nach mir zu schauen und meinen es doch nicht von Herzen, sondern suchen etwas, das sie lästern könnten, gehen hin und tragen es hinaus auf die Gasse. Gibt solche Leute, wie geht's dir denn? Und sind dann ganz besorgt, aber wenn man denen dann erzählt, dann wissen es am Ende alle anderen. Sehr unpraktisch. Noch unpraktischer, wenn man die Leute im Hauskreis hat. Und dann eben auch tratschen mit der Art und Weise, dann du hat jemand ein Gebetsanliegen. Alle, die mich hassen, flüstern miteinander über mich und denken Böses über mich. Unheil ist über ihn ausgegossen. Wer so da liegt, wird nicht wieder aufstehen. Also das merkt man jetzt ganz besonders bei Jesus. Also Unheil ist über ihn ausgegossen. Die haben ja am Kreuz rufen können. Also bist du der... Bist du der Löser Israels? Steig herab vom Kreuz. So eine Richtung, ich hab's nicht mehr richtig drauf. Man liest es nach in Matthäus bei der Kreuzigung. Ist er der König Israels, genau. So, steige herab vom Kreuz. Dann wollen sie ihm glauben. Aber, ne, ist er da und dann später, als er gestorben ist, eindeutig, wer so da liegt, wird nicht wieder aufstehen. Eigentlich logisch, ne? Wer so da liegt, also da im Grab, der steht nicht wieder auf. Und dann kommt es noch krasser. Jetzt finden wir Jesus so richtig da drin. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Jesus sagt, ja, ich meine es jetzt im Johannesevangelium. Aber das ist in Matthäus und Markus, glaube ich, auch drin. Auf alle Fälle, als die Jünger dann fragen, wer verrät dich denn? Da sagt Jesus, das ist der, der mit mir die Hand in die Schüssel tunkt und dem ich das Brot gebe. Das ist so ein ganz besonderes Stück Brot gewesen, besondere Ehrerbietung. Dem hat Jesus das gegeben. Also, und den auch wirklich ja Freund genannt hat. Als Judas ankam, sagte Jesus zu ihm, Freund, zu was bist du gekommen? Und er hat ihn geküsst und gesagt, grüß seist du, Rabbi. Jesus nennt den Verräter, von dem er ja selber gesagt hat, es wäre eigentlich für diesen Menschen am besten, wenn er nicht geboren wäre. Den zu dem sagt er Freund. So sieht Jesus uns trotzdem. Und Judas hätte an dem Punkt immer noch Zeit gehabt, Buße zu tun. Hat er nicht, er hat sich dann erhängt. Aber also Jesus gibt damit, dass er seinen Verräter, der den Menschensohn ans Kreuz gebracht hat, dass er die Sünde der Welt tragen musste, der sich so hinterhältig verhalten hat, obwohl er wusste, was bei Jesus alles zu finden war, dem hat er immer noch die Hand ausgestreckt und gesagt, Freund. Und das erleben wir im kleinen Rahmen auch immer wieder. Also das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man von denen, denen man sich anvertraut, dann erleben muss, dass sie einem in den Rücken fallen. Und dann aber eben zu sagen, okay, ja, mach dir nichts. Dann kommt nämlich das Nächste, du aber Herr, sei mir gnädig und hilf mir auf. So will ich ihnen vergelten. Also, hilf mir auf, Jesus, auferstanden, das ist wirkliches Aufhelfen. Und das darf ich auch bei mir sehen. Da, wo ich denke, oder zumindest sagen kann, nach außen ist die Situation tot. Aber Gott. Aber Gott, hilf mir auf. Ganz, ganz interessant im Epheserbrief, Kapitel 2 müsste sein. Aber Gott, der Reiche war erbarm. Wir waren tot in den Sünden, aber Gott. Und ihr wisst, gerade wenn ihr es mit Kindern zu tun habt, warst du das Ja, aber. Also alles, was vor dem Ja steht, ist dann nicht wichtig, sondern das nach dem Aber. Also was vor dem Aber steht, ist nicht wichtig, das was danach kommt. Hier auch, aber Gott. Du aber Herr, sei mir gnädig und hilf mir auf. So will ich ihnen vergelten. Und Jesus hat seinen Feinden vergolten. Den einen durch Gericht, den anderen dadurch, dass er ihnen gezeigt hat, guckt mal, ich habe eure Schuld getragen. Beide Varianten gibt's. Das eine vergelten, also, zum Beispiel gibt die außerbiblische Zeugnis von Pilatus, der ist am Ende wahnsinnig geworden, vielleicht hat er Demenz, was auch immer. Das wäre die eine Variante. Und das andere wäre Paulus, der jetzt sowas von Feind Jesu war, aber der dann zu seinem größten Verfechter wurde. Dem ist vergolten worden, aber mit Liebe und Gnade. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich frohlocken wird. Für jede Situation wichtig. Also, ich sage nochmal, auch beim Märtyrertod. Der Feind frohlockt am Ende nicht, selbst wenn er jetzt sich darüber freut, selbst wenn die Feinde sich freuen, wie bei dem Charlie Kirk, was auch immer ihr von dem halten mögt, er war ist als Christ gestorben und ganz viele Leute haben ihn verspottet, auch wenn das, ihr könnt das meinetwegen auch nur politisch sehen, aber auf der anderen Seite haben sie alle über ihn gespottet und sich darüber gefreut, dass er gestorben ist. Nur die Leute, die ein bisschen anderen Stand hatten, haben gesagt, nee, das wollen wir, aber haben ihn trotzdem unter den Teppich gekehrt als Extremisten und alles. Aber ganz viele haben gejubelt, als der gestorben ist. Und wir dürfen das dann, also daran wird sich das tatsächlich auch zeigen, im Endeffekt, ob Charlie wirklich ein Kind Gottes war oder nicht. Nämlich, wenn wir daran dann sehen, bleibt sein Werk bestehen, nämlich das, was er selber gesagt hat, ich möchte bekannt sein dafür, für meinen Glauben an Jesus. Und dass dann Menschen mehr zum Glauben kommen, unter anderem durch das, was mit ihm passiert ist, oder kommt halt nicht. Daran merkt man es dann. Ob die Feinde am Ende frohlocken oder nicht. Und auch innerhalb des Lebens, da wo der Feind um mich herum ist und sagt, guck mal, du vertraust auf Gott, dass er dir bei deinem Problem hilft. Ha, ha, ha. Aber ich bleib dran. Und am Ende darf ich dann auch sehen, dass Gott mir hilft. Also, sei mir gnädig, hilf mir auf, so will ich ihn vergelten. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich frohlocken wird. Der Teufel kann am Ende nicht über mich triumphieren. Daran merke ich, dass Gott Gefallen an mir hat. Dass, also Gefallen oder auch Lust und alles Mögliche. Dass ich Gott gefalle. Mich aber hältst du um meiner Frömmigkeit willen und stellst mich vor dein Angesicht für ewig. Da könnte man jetzt an diesem Punkt natürlich sagen, als gut reformatorischer Christ vor allem, halt, stopp, all unsere Gerechtigkeit sind dreckige Lumpen. Ja, und auch das Gleiche mit der Frömmigkeit. Aber das Schöne ist, dadurch, dass ich zu Jesus gehöre, also einmal ist es hier ja von Jesus selber gebetet, durch David, durch. Aber zum anderen zu sagen, dadurch, dass ich an Jesus glaube. David durfte schon sagen, dadurch, dass ich an die Verheißung des Messias glaube, obwohl es noch lange vor mir ist, noch 1000 Jahre vor mir, so darf ich sagen, 2000 Jahre danach gilt es heute immer noch. Ich vertraue auf Jesus und darum ist seine Frömmigkeit meine Frömmigkeit. David hatte eine Frömmigkeit, auf die er sich was einbilden konnte. Ich habe eine Frömmigkeit, die von Jesus herkommt, die mir geschenkt ist, auf die ich mir in Anführungszeichen doch auch wieder was einbilden darf, aber in dem Sinne, dass ich sagen kann, guck mal, was mir geschenkt wurde. Und dann, mich aber hältst du um meiner Frömmigkeit willen, meine Frömmigkeit, die Jesu Frömmigkeit ist, und stellst mich vor dein Angesicht für ewig. Ich bin in diesem Leben, und wenn ich diese Welt einmal verlasse, bin ich weiterhin bei ihm. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Ganz kurzes Bibeltechnisches hier. Dieser Vers ist eine sogenannte Doxologie. Doxa ist Ehrerbietung, also Ehre. Doxologie ist eine Ehrerbietung. Also gelobt sei der Herr, gepriesen, gelobt für das, was er ist. Der Gott Israels, also der Herr, ne? Also der Gott, der erlöst hat, der Gott Israels, der Israel gemacht hat und der sie erlöst hat und alles, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Le'olam va'et, oder, also das wäre die eine Variante, oder Le'olema, Le'olam, jetzt kriege ich das andere hin, nicht hin, was die andere Variante wäre, aber auf alle Fälle, von Ewigkeit zu Ewigkeit, hier in dieser Welt und in der anderen Welt, Amen, Amen, ein doppeltes Amen. Ein Amen reicht ja eigentlich schon als Begründung. Und ein doppeltes Amen. Das ist noch viel, ne, viel besser. Diese Doxologie kommt immer am Ende bei den Psalmen eines Psalmbuchs dran. Jetzt sind wir heute fertig geworden mit dem ersten Psalmbuch. Es folgen vier weitere. Aber einfach bloß, dass ihr das einmal gehört habt, dass wir jetzt haben mit dem ersten Abschnitt der Psalmen hinter uns. Wenn ihr euch fragt, wie lange es noch dauern wird, das weiß ich ja auch nicht, aber wir haben jetzt einen Abschnitt geschafft. Und das ist doch schon mal nicht verkehrt. Jesus, danke, dass du uns hilfst und danke, dass es dir so sehr gefällt, uns zu retten, dass du deine Lust hast. Von daher, mach viel Spaß dabei, freu dich dran. Wir werden uns auch jetzt schon freuen, wir freuen uns sowieso dran. Wir freuen uns an deine Hilfe, wie David es in Psalm 51 sagt. Amen.